Vis-à-vis.
Frau Brettschneider, Herr Schöne, Sex oder Erotikshop?
Also das hängt letztlich vom Inhaber, der Inhaberin des Shops ab. Es gibt diejenigen, die ganz ausdrücklich sagen, hier gibt es keinen Sex, also es ist kein Sexshop. Und die dann auf Erotikshop beharren regelrecht. Aber es gibt auch diejenigen, die sagen, ich habe schon immer einen Sexshop seit den frühen 90er Jahren und der wird immer der Sexshop sein. Da müssen wir also immer im Einzelfall hingucken und dann ist es entweder ein Sex- oder ein Erotikshop.
Frau Brettschneider, was ist das Wort, was Sie lieber verwenden?
Ach, wir benutzen es eigentlich tatsächlich synonym und wir haben wirklich auch Beispiele gefunden, wo im Prozess sich Läden auch umgenannt haben von Sex zu Erotikshop. Also es ist schon nah beieinander, aber Erotikshop hört sich irgendwie freundlicher an.
Sexshops haben ja immer so ein Schmuddel-Image eigentlich. Wenn man in dem Buch sind ja auch Fotos so manchen von außen sieht, dann denkt man schon so ein bisschen, oje, oje, was ist da wohl drin? Hat Sie das Überwindung gekostet, die Etablissements zu betreten?
Also erst war eine ganz große Neugier da und ich kannte also diese Läden überhaupt gar nicht. Und nach den ersten war dann tatsächlich aber auch so ein bisschen der Punkt, dass ich dachte, das ist einiges davon zumindest ganz schön gruselig, was man da sieht. Und dann hat es auch Überwindung gekostet mitunter, ja. Aber es gibt natürlich auch ganz große Abstufungen zwischen den Läden, also wie die Produkte präsentiert sind, wie hell oder dunkel die Geschäfte sind und so weiter.
Sie kamen ja als Wissenschaftler und nicht als Kunde, Herr Schöne. Macht es das einfacher, da reinzugehen?
Ja, man hat ein klares Ziel sozusagen. Also das Problem war eher gar nicht das Reingehen. Das erste Problem ist erstmal, die Läden zu finden, die es überhaupt noch gibt. Wir beschäftigen uns ja nicht mit den Großstädten, wir sind ja in der Provinz, weil da gibt es kaum noch welche. Und dann muss man natürlich ganz praktisch dort anrufen und erstmal versuchen zu erklären, was man eigentlich von den Leuten möchte. Und solche Anrufe bekommen die ja auch nicht jeden Tag. Und das war also der erste große, schwierige Schritt. Und dann sind wir aber eigentlich in fast allen Fällen mit offenen Armen empfangen worden und hatten keine Probleme, ins Gespräch zu kommen.
Gab es denn noch welche, die gesagt haben, oh nee, um Gottes Willen und vor allem nicht darüber reden, was wir hier tun?
Es gab zwei Fälle, wo wir eine Absage bekommen haben. Und das eine war ein Laden, der gerade in Auflösung sich befand in Mecklenburg. Und das andere war ein Laden in Sachsen. Die waren der Meinung, es würde dem Ruf der Familie schaden, wenn sie an diesem Buch mitwirken würden.
Gibt es denn so ein Land, ein Bundesland im Osten, wo es die meisten Läden gibt?
Also es gibt ein klares Nord-Süd-Gefälle. Also wenn wir in Mecklenburg beispielsweise nur diesen einen in Auflösung befindlichen Shop überhaupt gefunden haben, wie gesagt, jenseits der großen Städte, ist dann Sachsen-Anhalt sehr stark vertreten und Thüringen. Insofern ist dieses Nord-Süd-Gefälle da. Ich habe ehrlicherweise gar nicht ausgezählt, in welchem Bundesland wir die meisten haben. Uta, weißt du da was?
Ich muss auch kurz gucken. Also Herzberg und Lauchhammer sind Brandenburg, Cottbus auch. Aschersleben ist mit Quedlinburg, Sachsen-Anhalt, Freiberg, Oschatz ist Sachsen und Suhl, Weimar, Ilmenau ist Thüringen. Das ist relativ gleich auf, würde ich sagen.
Unentschieden.
Provinzlust, Erotikshops in Ostdeutschland, so heißt ja Ihr Buch. Der Einband ist in rosa gehalten, darauf ein Foto von einem ja fast typischen Sexshop, würde ich mal sagen, irgendwo im Nirgendwo, das Haus ziemlich runtergekommen, ehemaliger Stall, so sieht es jedenfalls aus, DDR, Grauputz, Jägerzaun. Was hat Sie dann an dem Projekt gereizt?
Also das Haus, was Sie gerade beschrieben haben, ist tatsächlich der Ausgangspunkt des Projektes gewesen. Das war ein Ausflug über Land ins südliche Brandenburg und eine Anzeige bei einem Navigationsgerät, dass dort sich ein Sexshop und Aquaristikladen kombiniert befindet. Und davon habe ich einen Screenshot gemacht und Jens Schöne das geschickt als Idee, Impuls, aber natürlich auch mit einem Augenzwinkern, dass man da doch Transformationszeit sehr gut dran erzählen könnte, also die Zeit nach dem Ende der DDR. Und Jens Schöner war sofort begeistert.
Also weil wir waren noch auf der Suche nach einem Objekt der Begierde, kann man ja fast sagen. Wir wollten unbedingt was zur Transformation machen. Wir wollten nicht die Verlierergeschichten sozusagen erzählen, sondern wir wollten zeigen, dass es auch eine Zeit des Aufbruchs war, der Möglichkeiten. Zeit zwischen, wie Uta immer gern sagt, Wut und Wunder. Da kam dann tatsächlich dieser Ausflug, den die Kollegin machte, sehr gerufen. Und jetzt, 3 Jahre später, liegt das Buch auf dem Tisch.
Das ist ja auch das, was ich erlebt habe, als ich erzählt habe, da gibt es so ein Buch und was wir da hier machen und heute miteinander sprechen, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen im Freundeskreis gesagt haben, oh, wie spannend, was für eine interessante Geschichte. Welche Reaktion haben Sie denn gekriegt?
Also tatsächlich ganz viel Positives. Also im Familienumfeld gab es auch Menschen, die so ein bisschen so, was ist das für ein Thema, muss das sein? Aber vor allem im fachwissenschaftlichen Umfeld sehr viel Neugier, sehr viel Offenheit. Und das führte sogar dazu, dass wir zu offiziellen Terminen, die wirklich nichts mit diesem Thema zu tun hatten, kamen und das dann das allererste Smalltalk-Thema war, weil wir darauf angesprochen wurden.
Ich habe noch Kontakt zu meinen alten Grundschullehrerinnen sozusagen, die begeistert eigentlich alles lesen, was ich so schreibe. Jetzt merkt man doch gewisse Berührungsängste mit dem Thema. Also weil, was ist das, worum geht's da? Aber dann stellt sich ja sehr schnell heraus, dass wir hier mit sehr ernst, sozusagen ernstem Hintergrund gearbeitet haben und nicht irgendwelche Schmuddelgeschichten erzählen, sondern einfach vom Leben der Leute, die solche Läden gegründet haben und bis heute führen.
Und Sie haben ja beide Fulltime-Jobs eigentlich und haben das auch noch in Ihrer Freizeit gemacht. Da gehört ja wirklich sehr viel Enthusiasmus und Forscherdrang dazu. Sie wollten was zusammen machen und Sie wollten auch was über die Provinz machen. Das ist ja bei Ihnen ein positiv besetztes Wort eigentlich. Wollten die Provinz in den Mittelpunkt rücken, aber trotzdem nochmal die Frage, warum gerade am Beispiel von Sexshops?
Also natürlich hätten wir auch Videotheken zum Beispiel als so ein Phänomen, was nach 89-90 dann eben sich ausbreitete im Ostteil des Landes, betrachten können. Aber sind Videotheken genauso spannend wie Sexshops? Also daran kann man eben ganz viele Prozesse, die sich in diesen Jahren vollzogen haben, nacherzählen. Und natürlich hat uns das auch als Thema gereizt, was eben noch nicht so erforscht ist und wo man ja eben viel selber noch entdecken und tun kann.
An dem Beispiel von Sexshops kann man ja wirklich erzählen, Aufbruch nach dem Mauerfall, es sind unglaublich viele solche Läden entstanden und das war aber dann relativ schnell auch wieder vorbei. Das steht ja stellvertretend für vieles, was auf dem Gebiet der ehemaligen DDR passiert ist. Kann man da wirklich so Aufbruch und Niedergang am Ende tatsächlich erzählen?
Ja, definitiv. Also wir gehen davon aus, ganz gesicherte Zahlen gibt es nicht, dass es in Hochzeiten in den frühen 90ern in Ostdeutschland so bis zu 1800 Erotikshops gab. Heute sind es weit, weit, weit weniger und in der Provinz, die wir eben untersuchen, sind es vielleicht noch 20. Mehr sind da nicht übrig geblieben. Und natürlich kann man an dem Beispiel dann sehr gut erzählen, wie der Aufschwung kommt, wie er in der Branche wie in kaum einer anderen wirklich wie ein Orkan hereinbricht. Da wird so viel Geld verdient in den ersten Jahren, weil offensichtlich der Bedarf nach diesen Artikeln, nach Heften, Videos damals noch und Ähnlichem da ist. Und bis Mitte der 90er Jahre ist es eine einzige Boombranche. Aber dann ist sie auch relativ schnell für die allermeisten wieder vorbei.
Ja, und warum? Haben Sie da eine Erklärung gefunden?
Also zum einen ist natürlich der Markt so ein bisschen gesättigt wahrscheinlich dann auch. Dann haben die meisten, die das unbedingt mal testen wollten, was da so das Angebot ist, das dann bis dahin getan. Dann kamen aber auch die Ketten, die sich aus der alten Bundesrepublik eben dann auch im Osten ausbreiteten und die natürlich ganz andere Preise anbieten konnten und eine harte Konkurrenz waren. Und nicht zuletzt waren sicher die eine oder andere Gründerin dann mit dem Gewerbe oder mit der Selbstständigkeit an sich doch nicht so glücklich. Und hat das dann also aufgegeben. Und so Mitte der 90er war wirklich so eine große Welle des Rückgangs dieser Läden.
Haben die DDR-Bürger dann die Lust am Sex verloren?
Ich glaube, sie waren eher bisweilen auch mal an so seltsamen, billigen Spielsachen und Ähnlichem enttäuscht und hatten sozusagen ausprobiert, was sie probieren wollen. Und ich denke, dass man dann eben ja auch diesen nachholenden Konsum der Nachwendejahre, das gab ja dann eben auch in vielen Bereichen so eine Art Sättigung. Dann war man eben ausgestattet mit dem, was man brauchte.
Welche Rolle spielte dabei dann auch zunehmende Arbeitslosigkeit und nicht mehr vorhandenes Geld? Weil das Zeug alles ist ja nicht wirklich billig, ne?
Naja, das spielte definitiv eine Rolle, eine große sogar, weil sie sparen nicht zuerst am Brot, sondern an solchen Produkten, die sie möglicherweise auch anders ersetzen können oder nicht unmittelbar, wie man so schön sagt, zur Lebensführung brauchten. Und wir haben ja so manche Bereiche, beispielsweise haben wir einen Shop in Lauchhammer, da ist heute noch eine der höchsten Arbeitslosigkeiten Brandenburgs zu verzeichnen. Und natürlich kostet das Geld, und zwar nicht so wenig, wie Sie ja schon sagten, und das muss man erstmal haben. Und bei einer so hohen Arbeitslosigkeit, beim Wegzug auch vieler junger Leute, das darf man ja auch nicht vergessen, gerade aus den Flächenländern in Ostdeutschland, da ist dann auch die Kundschaft kleiner geworden letztendlich. Und da gibt es also durchaus eine Menge Zusammenhänge.
Es hieß ja immer, oder ist ja so eine der Geschichten, mit der Sie ja auch aufräumen, dass die DDR selber so freizügig war. Also FKK wird dann immer genannt. Und dass man hatte ja sonst nicht anderes, außer das, was zu Hause passiert ist. Haben Sie dafür Belege gefunden?
Also zunächst, wenn Sie auf das, was in den Shops sozusagen verkauft wird, anspielen. Pornografie war ja in der DDR verboten. Also so offen und locker war es dann irgendwie doch nicht. Nach Paragraph 125 des Strafgesetzbuches. Und deshalb gab es eben diese Läden auch zu DDR-Zeiten nicht. Man hat natürlich trotzdem unter der Hand sich dieses oder jenes zu organisieren gewusst. Aber dieser vermeintlich lockerere Umgang mit Sexualität, der eben, glaube ich, eher davon herrührt, dass man einen anderen Umgang mit Körper hatte. Und das hatte nicht per se was mit Sexualität zu tun. Das haben wir auch unsere Interviewpartnerinnen und Interviewpartner gefragt. Und sie haben das eigentlich auch bestätigt, dass das also eher ja, so eine Außenzuschreibung ist. Und dass es eher was mit einem ganz lockeren Umgang mit der eigenen Körperlichkeit zu tun hatte und nicht alles schwer erotisch aufgeladen war.
Waren die DDR-Bürger dann doch eher konservativer?
Also, ja. Entschuldige, Jens, im Innenverhältnis, also gerade auch in der Aufteilung von Care-Arbeit und in den Beziehungen auf jeden Fall.
Also dem schließe ich mich vorbehaltlos an. Ja, also dieser, wie soll ich sagen, komische Zusammenhang von wegen, die sind ja in der Ostsee alle nackt rumgesprungen und deswegen waren die alle sexuell freizügig, den gibt es nicht. Das mag in dem einen oder anderen Fall vielleicht stimmen, aber dass der Ossi nun so ist, es ist wie mit allen Zuschreibungen, die wir so haben, so pauschal funktioniert das sowieso nicht. Also insofern ist das auch hier in dem Bereich deutlich geworden.
Zu Gast im Vis-à-vis sind Ute Brettschneider und Jens Schöne, die ein Buch herausgebracht haben mit dem schönen Titel Provinzlust, Erotikshops in Ostdeutschland. Sie haben etliche dieser Shops, die Aufschwung und Niedergang eben der Branche erlebt haben, besucht. War Ihnen denn während Ihrer Reise irgendwann mal was so richtig peinlich?
Also es waren eher lustige Aktionen, die man so erlebt hat. Also wenn man in einen Shop beispielsweise hier in Südbrandenburg reinkommt und schaut sich um und plötzlich schaut zwischen Aktfoto und Dildo der Genosse Erich Honecker von der Wand, weil der auch noch mitverkauft wird gleich als Bild, dann wundert man sich schon ein bisschen. Oder wir sind in Zwickau aus einem Laden gekommen und da radelte jemand vorbei, drehte sich um, sieht uns rauskommen und ruft, das habe ich gesehen. Also das ist eben offensichtlich doch nicht so ein ganz normaler Laden, wenn man da aus einem Shop kommt. Aber ansonsten waren das alles sehr gute, herzliche Begegnungen, die wir hatten mit den Inhabern und Inhabern.
Frau Brettschneider?
Ja, so richtig peinlich würde ich auch nicht sagen, aber ich fand skurril, dass der Besitzer des Erotik-Ex in Aschersleben mich relativ forsch dazu aufforderte, doch ruhig mal bei ihm im Laden hinterm Tresen zu stehen. Und da war ich schon, glaube ich, ganz schön empört in dem Moment, als er es gesagt hat. Aber 2 Jahre später habe ich wirklich einige Tage bei ihm gearbeitet im Laden.
Und gab es da so eine Situation, wo Sie ein bisschen gefremdelt haben
damit? Permanent. Also die Verkäuferin des Ladens hat mir dann tatsächlich auch die Produkte, es gab einfach ja auch Zeiten, wo nicht so viel los war im Shop. Und da hat sie mir die Produkte näher präsentiert und erklärt. Und also Dinge, die man eigentlich oder die ich zumindest eigentlich nicht wissen will, habe ich da gesehen.
Sie haben ja Menschen besucht, die wirklich mit viel Kreativität da was auf die Beine gestellt haben nach dem Mauerfall. Welche Geschichte oder welche Geschichten haben Sie denn am meisten berührt?
Also bei mir, ich schwanke jetzt ein bisschen, wie Sie merken, aber es gibt tatsächlich eine Geschichte, die nicht so schön ist. Die zeigt, dass das Geschäft eben auch durchaus dunkle Seiten hat, wenn ich es mal so sagen darf. Also es gab den Fall der Inhaberin, ausdrücklich nicht Sex, sondern Erotikshop-Inhaberin in Zwickau. Deren Sohn musste letztendlich von der Schule genommen werden, weil er massiven Mobbing-Überfällen ausgesetzt war aufgrund der Tatsache, dass seine Mutter den Erotikshop in der Stadt führte. Der musste von der Schule genommen werden, der musste die Stadt verlassen, der ist ins Internat, in die nächstgrößere Stadt gegangen, hat das alles heil überstanden, hat auch den Text vorher gelesen und hat auch genehmigt, dass wir darüber schreiben. Aber da sieht man eben, dass das auch andere Seiten gibt, die nicht überall zutreffen, in dem Fall aber schon. Und ich gebe zu, das hat mich durchaus berührt, ja.
Wie war das bei Ihnen oder welche Geschichte hat Sie berührt, Frau Brettschneider?
Also ich war völlig erstaunt und beeindruckt, dass der Betreiber des Erotikshops in Ilmenau in der frühen Zeit seines Ladens in den Westen expandierte und dort wirklich sein Unternehmersein auf spannende Art ausprobiert hat. Der hat also unter anderem in Marktredwitz und in anderen Orten in der Bundesrepublik dann Läden betrieben und das fand ich irgendwie komplett irre, wie viel Abenteuerlust und Unternehmersinn da vorhanden war. Und es hat dann am Ende natürlich auch irgendwann alles nicht mehr funktioniert, aber den Laden in Ilmenau, den gibt es noch und einen in Suhl auch noch.
Viele dieser Läden sind ja entstanden quasi fast aus Verzweiflung. Hohe Arbeitslosigkeit, die alten Jobs brachen weg. Das waren ja oft Leute, die das eigentlich gar nicht machen wollten. Und trotzdem gemacht haben und zum Teil eben jetzt auch immer noch weitermachen. Hatten Sie mit sowas gerechnet? Ich meine, das ist ja so eine typische DDR-Geschichte. Es ist alles weggebrochen. Viele haben gesagt, ich muss mich neu erfinden. Und dann eben, warum nicht auch im Sex- oder Erotikbereich?
Also ich bin mir nicht sicher, ob ich es als Verzweiflung in vordergründig bezeichnen würde. Natürlich, wie Sie sagen, es brach vieles weg. Man musste sich neu orientieren. Man suchte neue Möglichkeiten. Aber ich würde es eher positiv deuten und sagen, da war Unternehmertum einfach da, die Lust an der Selbstständigkeit loszulegen. Und es war klar, dass man mit kaum einer Branche, vielleicht mit Autos in der frühen Zeit, aber mit kaum einer anderen Branche so viel Geld verdienen konnte. Und da haben die Leute die Arme hochgekrempelt, haben ihre Kaninchenstelle tatsächlich zum Beispiel leergeräumt oder das Zimmer der Großeltern, die gerade verzogen sind, und haben angefangen, selbst angepackt, und es war ja alles unbekannt. Ich meine, keiner wusste, was eine Unternehmenssteuer ist oder ähnliches. Und da habe ich schon großen Respekt davor, dass das einfach so gemacht wurde.
Was mir ja aufgefallen ist, Frau Brettschneider, es sind ja oft die Frauen gewesen, die die Läden aufgemacht haben oder heute noch betreiben. Warum Frauen?
Wir haben natürlich auch in der Provinz, wo man vielleicht denkt, das sind Männerwelten, die man da findet, haben wir Frauenläden gefunden, also Läden, die von Frauen gegründet wurden oder bis heute betrieben werden. Und die sehen meistens auch anders aus. Die sind von Frauen für Frauen anders ausgerichtet als andere Provinz-Sexshops. Und ja, ich glaube, es ist in einem Fall, es ist eher so eine Familienweitergabe gewesen. Die Schwester hat den Schreibwarenladen bekommen und unsere Interviewpartnerin eben den Erotikladen. In einem anderen Fall hat der Vater eine Fischzucht betrieben und die Mutter den Erotikshop, und mittlerweile wird beides zusammen vom Sohn weitergeführt. Also es sind so ganz unterschiedliche Geschichten, wie die Frauen in diese Gründerinnenrolle geraten sind und wie es weitergegangen ist mit ihren Läden.
Sie haben ja schon gesagt, die machen das anders, weil mich stört ja ganz oft das vermittelte Frauenbild, auch in Pornos oder in Sexdarstellungen. Wie ist denn Ihnen das gegangen? Machen die Frauen da wirklich was anders?
Also die Frauen, die wir befragt haben für unseren Band, die legen sehr großen Wert darauf, dass die Shops hell sind, und sie haben einen Schwerpunkt bei Dessous, also bei den ästhetisch, glaube ich, schöneren Dingen als irgendwelche wunderlichen DVD-Cover und irgendwelche Riesendildos. Aber ja, ich habe mich extrem unwohl gefühlt, vor allem in diesen Filmecken, wo eben extrem frauenverachtende Darstellungen zu finden sind und Produkte, die mich, eher gruseln, als irgendwie anzuziehen. Und deshalb war es für uns auch so interessant. Wir haben ja auch noch zwei Läden abseits der Provinz besucht, in Berlin und Leipzig, weil wir gucken wollten, wie es sozusagen andernorts mit diesem Gewerbe weitergeht. Und da muss ich sagen, da sind eben Produkte unverpackt präsentiert und Sexspielzeug sieht aus wie Kunst. Und das ist doch irgendwie eine andere Ansprache auch, und gerade für Frauen.
Ist das ein Grund, warum ja doch ein paar von den Sexshops auf dem Dorf auch überlebt haben, weil sie es ein bisschen anders machen?
Also zum einen ist es der Pragmatismus der Betreiberinnen und Betreiber, den haben wir auch kennengelernt. Und zum anderen ist es die Tatsache, dass sie in den meisten Fällen inzwischen ein zweites Standbein aufgebaut haben und nicht mehr nur von diesem Laden leben müssen.
Und um nochmal einen Schritt zurückzugehen, auch wie sehen die Läden aus? Auch unter den klassischen Läden sozusagen in der Provinz ist die Bandbreite halt sehr groß. Da haben Sie den finsteren, dunklen Shop, wo Sie noch VHS-Kassetten kaufen können. Sie haben aber auch den hellen, luftig gestalteten Raum mit viel Raum sozusagen. Das ist alles vertreten und hängt eben wiederum ganz davon ab, wie die Inhaberin, der Inhaber damit umgeht. Interessant ist für mich der Umstand, dass, wenn wir bei diesen, sehen die Shops aus, der Frage sind, dass viele erzählt haben, sie sind vor der Shopgründung in die Bundesrepublik gefahren, also in die Altbundesrepublik, um zu gucken, wie sieht denn so ein Laden aus. Und die waren mehrheitlich entsetzt, weil die nämlich diesen klassischen Klischees entsprachen. Dunkel, wenige Spots, ein paar komische Produkte. Und das wollten sie nicht. Und sie gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, wir haben eigentlich das Geschäft revolutioniert. Im Westen, das war alles rückständig, mittelalterlich nahezu. Aber wir haben nicht nur einen neuen Markt eröffnet, sondern haben auch dafür gesorgt, dass das alles eben ein bisschen anders, heller, freundlicher, vielleicht sogar zukunftsorientierter ist.
Ja, die Frage ist ja, welche Zukunft haben die Läden eigentlich? Ich meine, wir haben das Internet, man kann sich alles irgendwo runterladen oder besorgen. Was sind das für Leute, die da heute noch hingehen?
Also natürlich ist die Bevölkerung in den ländlich geprägten Räumen im Durchschnitt älter, als wir es in den Städten finden. Und ich glaube auch, dass einige der Stammkunden dann in diesem Fall tatsächlich auch so die Letzten ihrer Art sein werden. Aber das konnte ich besonders, als ich die Tage in Aschersleben im Erotikeck verbracht habe, beobachten, dass da wirklich die, weiß ich nicht, die 20-Jährigen kommen, aber auch das ältere Ehepaar, denke ich, weit in den 60ern, der Geschäftsmann in den 50ern, einzelne Männer, vielleicht schon über 70, also wirklich schon eine ganz große Bandbreite, auch wenn man natürlich tendenziell sagen muss, die, die regelmäßig kommen, das sind schon auch oft ältere Herren.
Aber auch Frauen, was ich mit Erstaunen gelesen habe, ne?
Ja, das ist ganz gemischt. Ich glaube, es gibt insgesamt einen Überhang an Männern. Also das dürfte der Fall sein. Aber es gibt beispielsweise in Cottbus, der Inhaber, da hat er eine ganz klare Meinung. Der sagt, also meine besten Kundinnen sind die Frauen, weil die Männer sind ja alle verdruckst und drücken sich im Zweifelsfall vor dem Laden rum und trauen sich nicht rein. Die Frauen wissen, was sie wollen. Die wissen, oder ich weiß, wie ich sie ansprechen kann. Dann kommen wir ins Gespräch, klären die Dinge und gut ist. Also der schätzt tatsächlich seine weibliche Kundschaft sehr viel mehr, als das bei der männlichen Kundschaft der Fall ist.
Haben Sie dann auch mit Kundinnen und Kunden reden können?
Also unser Fokus lag ja ganz klar auf den Lebenswegen und Berufsentscheidungen und den Erinnerungen der Menschen, die heute Erotikshops abseits der großen Städte betreiben. Und wir haben tatsächlich, das wäre eine ganz eigene Studie oder ein ganz eigener Forschungsansatz, sich zum Beispiel mit den Warenwelten zu beschäftigen intensiver oder eben mit den Kundinnen und Kunden. Ich habe, ja, weil ich in Aschersleben natürlich hinter dem Tresen stand, war ich auch in engerem Kontakt mit den Kundinnen und Kunden dann in dieser Woche, aber das ist nichts, was repräsentativen Charakter hätte. Aber da waren auch welche dabei, die, ich sag mal, aus dem Nähkästchen geplaudert haben. In Aschersleben sitzen zwei lebensechte große Sexpuppen im Laden, Real Dolls nennt man die. Und es kam ein Kunde, der erzählte dann eben, dass er schon einige davon zu Hause hätte und solche Geschichten.
Das Geschäft mit der Erotik ist ja immer noch eines, das in gewisser Weise auch ein bisschen mit Diskretion zu tun hat. Und insofern haben wir haben ja die Interviews in den Shops in aller Regel geführt. Wenn dann Kundschaft kam, haben wir uns eher zurückgezogen, weil das eine Handlung zwischen Verkaufendem und Kaufenden ist und wir da ja die Störer der Diskussion gewesen wären. Insofern lag unser Fokus auf den Inhaberinnen und Inhabern.
Und die berühmten braunen Tüten, dass man nicht sieht, was man da rausträgt, die gibt es immer noch, ne?
Auf jeden Fall. Und in Zwickau ist es besonders putzig, weil da sind sie irgendwie anders diskret, weil sie sind mit großen Blumen bedruckt. Und ich glaube, jeder in Zwickau weiß, wenn die große Blume kommt auf der Tasche, dann, ja, dann war man im Erotikladen.
In Quedlinburg werden Papiertüten mit der Aufschrift Honig genutzt, was ich irgendwie auch ganz putzig finde.
Sie haben ja wirklich im Osten jetzt geforscht und waren da unterwegs, aber haben ja gerade auch erzählt, es gab zum Teil eine Expansion in den Westen. Gibt es Ost-West-Unterschiede? Wurde Ihnen davon auch berichtet?
Also wir waren auch bei Orion, die natürlich eigentlich jenseits unseres Konzepts liegen, weil sie Franchise-Systemläden betreiben, also eine große Kette sind. Aber wir haben gedacht, bei unseren Recherchen sind wir so oft auf deren Läden auch in der ostdeutschen Provinz gestoßen, dass wir die unbedingt mit einbeziehen müssen. Und dort stand ich im Büro des Pressesprechers und Prokuristen und da war eine Karte, wo alle Orion-Shops Deutschlands angepinnt waren und man konnte ganz deutlich sehen, dass in den Ballungsgebieten an Rhein und Ruhr sehr, sehr viele Shops bestehen, während Mecklenburg-Vorpommern eigentlich auch eine Orion-Wüste ist. Und dann habe ich den Interviewpartner gefragt, ob das was über die Sexualität sagen würde in der Breite. Und er hat gesagt, nee, über Bevölkerungsdichte.
Also der Westen ist aber als Bezugsgröße durchaus viel vertreten. Da berichten die Inhaber immer darüber. Das geht los damit, dass man ja erstmal, als man anfing, man musste ja irgendwo die Ware herbekommen. Es gab zwar ganz schnell einen Großhändler im Osten, aber ansonsten war das der Westen. Oder man musste überhaupt erstmal losmarschieren, wie kriegt man denn Kontakte? Also einzelne Shop-Inhaber, Inhaberinnen sind dann einfach nach West-Berlin gefahren, weil das sozusagen um die Ecke lag, und haben dort einfach in den Branchenbüchern nachgeschlagen. Die Älteren unter uns werden sich noch erinnern, Telefonzelle, da hing sowas ja noch drin und sind dann einfach dorthin, um die ersten Geschäfte zu erledigen. Oder sei es, dass immer auch wieder erzählt wurde, die Abwanderung aus dem Osten in den Westen, die dann später wiederkommen oder ähnliches. Oder dass man sich einfach mal Shops im Westen angeguckt hat, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und sei es nur, so will ich es nicht machen. Das ist keine rein ostdeutsche Geschichte, sondern die Bezüge sind vielfältigerweise da.
Sie wollten ja mit Ihrem Buch oder wollen mit Ihren Forschungen ja auch ein bisschen den Transformationsprozess an einem Beispiel deutlich machen, der ja nach dem Mauerfall viele getroffen hat. Neben den Texten in Ihrem Buch gibt es wunderbare Bilder, wie ich finde, ostdeutscher Tristesse aber auch. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, hat mich so manche Geschichte wirklich traurig gemacht. Für mich steht das, was viele, wirklich exemplarisch für das, was viele erlebt haben, eben großer Aufbruch, Aufschwung, schnelles Geld und dann eben auch wieder so ein schnelles Ende. Und mich hat das wirklich streckenweise tief berührt, was ich da gelesen habe. Wie ist Ihnen das denn gegangen?
Das sind beeindruckende Lebensgeschichten da drin. Und die Leute haben viel gekämpft und kämpfen bis heute viel. Eigentlich haben sie alle ein zweites Standbein, weil von einem Erotik-Sexshop allein kann man heutzutage nicht mehr leben. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht traurig. Ich finde es berührend tatsächlich, mit welchem Elan, mit welchen Ideen, die auch da draußen in der Provinz unterwegs sind, um auf sich und ihren Laden aufmerksam zu machen. Also da ist ein hohes Engagement, hohes Unternehmertum im weiteren Sinne. Und das finde ich schon beachtlich, gerade weil sowas ja dem Osten immer abgesprochen wird, so nach dem Motto 40 Jahre Sozialismus, die sind jetzt alle ein Kollektiv. Hier sieht man sehr schön, dass das nicht der Fall ist.
Frau Brettschneider, was können wir denn aus diesen Geschichten mitnehmen, quasi in die Zukunft und vielleicht in die nächsten 35 Jahre?
Also auf jeden Fall, glaube ich, kann man daran exemplarisch sehen, dass man vielfältig bunte Themen im ländlichen Raum findet, der ja in der Geschichtsschreibung gerne ja nicht so im Mittelpunkt steht und dass es sich lohnt, genauer hinzugucken, auch bei vermeintlich abseitigen Themen. Das finde ich schon mal ganz wichtig. Und ich finde wirklich ganz beeindruckend diesen Pragmatismus, den die Interviewten an den Tag legen und von dem wir alle irgendwie uns was ein Scheibchen abschneiden können, glaube ich. Und ich glaube, dass das Geschäft mit Erotikartikeln, welcher Art auch immer, schon Bestand haben wird, aber dass es sich eben verändert und dass diese Läden natürlich auch zum Teil Zeitkapseln sein mögen, aber dass es trotzdem natürlich ein Bereich ist, der sich wandelt und vielleicht, so hoffen wir, gibt es auch in 35 Jahren noch den ein oder anderen Erotikshop in der ostdeutschen Provinz insgesamt, aber haben wir schon gemerkt, dass es natürlich viel weniger geworden sind in den letzten Jahrzehnten.
Vielleicht sind ja die hippen Großstadtläden, die Sie auch besucht haben, möglicherweise die Zukunft, wo es ein bisschen Öko, gute Qualität, gute Produkte gibt, hell, freundlich.
Das mag vielleicht der Fall sein, aber Sie hören an meiner zögerlichen Stimme, ich bin mir da nicht so sicher. Für die Großstadt funktioniert dieses Modell, aber ob die im ländlichen Bereich funktioniert, wo ja die Bevölkerung eine andere ist, das müsste sich erst noch herausstellen. Aber wir haben uns die Frage natürlich auch gestellt und deswegen sind wir ja nochmal sozusagen als Probe aufs Exempel in die Shops in Leipzig und in Berlin gegangen, um zu gucken, welche Alternativen gibt es denn? Weil es ist schon irgendwie uns klar geworden im Verlauf des Projektes, dass wir da so eine Art aussterbende Spezies porträtieren. Der ein oder andere Shop, da stimme ich Uta Brettschneider zu, wird weiter existieren. Aber wenn wir nur die puren Zahlen nehmen, es gab mal 1800, jetzt sind es nur noch ein paar Hände voll. Also weil Sie fragten, was bleibt? Die Porträts dieser Leute, die hoffentlich dadurch für die Zukunft aufbewahrt werden.
Und ich vermute mal, bei Ihnen bleiben nachhaltige Eindrücke, weil ich meine, wenn man sich 3 Jahre mit so einem Thema beschäftigt und diese Shops da ein- und ausgeht, was macht das mit der eigenen Sexualität?
Also ich stand irgendwie in einem der Shops, Jens, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war, und dachte so, nee. Also ich habe überhaupt nie wieder Lust auf Sex. Und tatsächlich hat uns geholfen, dass wir natürlich den Fokus auf die Personen und die Lebenswege gelegt haben. Und damit, natürlich waren das die Settings und natürlich haben uns diese Raumaspekte auch interessiert, aber damit hat es jetzt nicht wirklich viel mit uns gemacht, was es dort zu kaufen gibt. Und ich glaube, wir konnten das sehr professionell auch in Teilen, also ich zumindest, ausblenden, weil sonst hätte ich dort auch kein wirkliches Interview führen können.
Uta, ich weiß noch, welcher Shop das war und man kann es ja im Buch auch nachlesen, deswegen sage ich es jetzt hier nicht. Aber ich stimme dem zu, was Uta jetzt ganz zum Schluss sagte. Wir sind ja dafür ausgebildet, solche Projekte zu machen. Wir stolpern ja da nicht rein und denken, oh Sexshop, sondern wir gehen da rein und denken, wir haben ein Projekt, das mögen wir sehr, das wollen wir sehr vernünftig, sehr fundiert mit wissenschaftlichem Anspruch, aber durchaus dann am Ende lesbar durchführen. Und insofern ist das für uns jetzt nicht so, wie soll ich sagen, so eine verheerende Kulisse gewesen, sondern die Konzentration lag einfach auf anderem.
Frau Brettschneider, Herr Schön, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben und für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute für das Buch.
Vielen Dank.
Dankeschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.